Herzlich willkommen bei der Künstliche Intelligenz Podcast. Hier sprechen wir über alles rund um künstliche Intelligenz. Hier kommt der Podcast mit dem angegebenen Thema. Also stell dir mal vor, du kommst morgens an deinen Schreibtisch, klappst den Rechner auf und der erste Kollege, der dich begrüßt, die Mails der Nacht sortiert und dir direkt eine priorisierte To-Do-Liste vorlegt, der besteht aus reinem Code.
Ja, das ist ein ziemlich krasses Bild, oder?
Absolut, das ist Wahnsinn. Und genau das ist heute unsere Mission in dieser ausführlichen Analyse. Wir widmen uns einer extrem faszinierenden These aus aktuellem Material. Die Prämisse ist nämlich, KI ist kein bloßes Werkzeug mehr. Also kein glorifizierter Taschenrechner sozusagen. Sondern sie wächst zunehmend zu unserem digitalen Kollegen heran. Wir wollen herausfinden, wie diese neue Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine im Alltag wirklich aussieht, welche Berufe sich wie verändern und warum wir zum Glück noch lange nicht überflüssig werden.
Genau. Und da ist direkt am Anfang eine grundlegende Einordnung extrem wichtig. Wenn in unseren Quellen von KI als Kollege die Rede ist, dann dürfen wir nicht in dieses klassische Science-Fiction-Narrativ abrutschen.
Also keine autonomen Roboter, die uns alle ersetzen.
Richtig, genau das nicht. Die Analyse skizziert vielmehr eine komplexe Symbiose. Wir sprechen über eine Partnerschaft, bei der beide Seiten ihre spezifischen Stärken einbringen. Die Maschine liefert diese unermüdliche Mustererkennung und Skalierbarkeit und der Mensch, der liefert den Kontext, die ethische Einordnung und eben die Letztverantwortung.
Wenn wir über diese Symbiose sprechen, also wie hat sich die Rolle der KI überhaupt von diesem reinen Analysetool zu diesem Kollegen entwickelt? Noch vor kurzem war maschinelles Lernen doch stark auf extrem repetitive Aufgaben fokussiert, oder?
Ja, total. Früher hat man gigantische Datenmengen in ein neuronales Netz eingespeist, damit das System statistische Auffälligkeiten findet.
Spamfilter und sowas.
Genau, Spam-Mails aussortieren oder Betrugserkennung bei Kreditkarten. Das war hochspezialisiert und nützlich, aber halt sehr eindimensional. Der Sprung jetzt vom Werkzeug zum Kollegen, der wurde durch generative KI und diese großen Sprachmodelle ausgelöst, die sogenannten LLMs. Wir sind von reiner Mustererkennung zur Mustergenerierung übergegangen. Diese Systeme erzeugen jetzt völlig neue, kohärente Inhalte. Ob das Texte sind, Bilder, Code, sie verarbeiten natürliche Sprache auf einem Niveau, das unseren Alltag branchenübergreifend komplett verändert. Wir delegieren Aufgaben, anstatt sie selbst auszuführen.
Weißt du, beim Lesen der Analyse hatte ich direkt so ein Bild im Kopf wie so ein hochmotivierter, fallschneller Praktikant.
Ja, das trifft es extrem gut.
Oder? Stell dir vor, du drückst einem echten Praktikanten 100 Seiten Projektakten in die Hand und sagst, lies das, strukturiere die Risiken, schreib mir eine Zusammenfassung.
Da sitzt ein Mensch tagelang dran.
Eben. Und das KI-Modell, das liest diese riesige Menge in Sekundenbruchteilen, erkennt die Zusammenhänge und legt dir ein fertiges Dokument hin. Das ist unfassbar beeindruckend, weil die KI diese kognitive schwerste Arbeit im Vorfeld erledigt.
Absolut.
Aber, und das ist der Punkt, du würdest diesen Praktikanten niemals unkontrolliert wichtige Firmenentscheidungen überlassen. Die Letztentscheidung bleibt zwingend bei dir.
Ganz genau. Und diese Arbeitsteilung treibt gerade die Revolution in der Wissensarbeit an. Der Praktikant liefert das Rohmaterial, aber dieses Material ist wertlos, wenn niemand da ist, der beurteilt, ob das im realen Kontext überhaupt Sinn ergibt.
Wie sieht das denn konkret im Alltag aus? Also in verschiedenen Branchen?
Nehmen wir den normalen Büroalltag. KI wird gerade massiv in unsere Standard-Bürosoftware integriert. Die verfasst Dokumente, übersetzt in Echtzeit, fasst lange E-Mail-Threads zusammen. Das wird in kürzester Zeit so normal sein wie die automatische Rechtschreibprüfung.
Wahnsinn. Und es geht ja weit über E-Mails hinaus. Die Analyse nennt ja auch das Beispiel Medizin. KI wertet heute medizinische Bilddaten in einer Geschwindigkeit aus, die für uns Menschen völlig unmöglich ist.
Richtig. Sie scannt MRTs nach minimalen Anomalien, die ein übermüdeter Arzt nach 12 Stunden Schicht vielleicht übersehen würde.
Ja, aber das Material betont auch ganz klar, die KI stellt keine Diagnosen. Sie liefert Wahrscheinlichkeiten. Die finale Diagnose und vor allem die Verantwortung, die bleiben beim Arzt.
Absolut. Und in der Industrie sehen wir eine ganz ähnliche Verschiebung. Da geht es um physische Prozesse. Durch Sensoren in Maschinen werten Machine Learning-Algorithmen gigantische Datenströme in Echtzeit aus. Das System merkt sich, feinste Veränderungen in der Vibration einer Turbine.
Ah, okay. Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung.
Exakt. Die KI warnt, bevor was kaputt geht. Aber auch hier entscheidet am Ende der Ingenieur, ob die Maschine sofort gestoppt wird.
Wir sehen das ja auch in IT und Service. Entwickler lassen Code schreiben oder prüfen. Chatbots im Kundenservice bereiten fertige Antworten vor. Das ist eine massive Effizienzsteigerung. Besonders, und das fand ich spannend, für kleine und mittlere Unternehmen.
Das ist ein enorm wichtiger Aspekt. Früher brauchte man riesige Serverfarmen und Data Scientists. Heute bekommen Mittelständler durch die Cloud einfach Zugang zu High-End-Tech. Das nivelliert das Spielfeld komplett.
Da muss ich jetzt aber mal kurz kritisch reingrätschen.
Gerne.
Wenn die KI jetzt direkt in meinem Textprogramm oder meiner Entwicklungsumgebung sitzt und die ganze Vorarbeit leistet, also wenn die mir 9-mal hintereinander einen fehlerfreien Entwurf präsentiert, führt das nicht unweigerlich dazu, dass wir geistig total faul werden?
Das sogenannte Automation Bias.
Genau, wir nicken dann doch jeden Vorschlag einfach nur noch ab, weil es so bequem ist.
Ja, das ist tatsächlich eines der größten Risiken. Diese Neigung, automatisierten Systemen blind zu vertrauen, ist enorm gefährlich. Generative KI ist, technologisch gesehen, eigentlich nur eine Maschine zur Vorhersage von Wahrscheinlichkeiten. Sie erzeugt Sequenzen, die statistisch plausibel klingen, aber sie besitzt kein semantisches Verständnis der echten Welt.
Sie weiß also nicht wirklich, was sie da redet.
Genau. Sie hat kein inhärentes Wahrheitskonzept. Wenn wir geistig abrüsten und aufhören zu hinterfragen, pflanzen sich Fehler oder völlig inkorrekte Annahmen ungefiltert fort. Deswegen verschiebt sich ja unsere Arbeit von der Produktion hin zur Kontrolle.
Perfekten Formulierung versteckt.
Richtig. Die Qualität des Outputs hängt massiv vom Input ab, also deinem Prompting und eben dieser kritischen Bewertung. Deswegen bleibt echtes Fachwissen unerlässlich. Du musst die rechtlichen, ethischen und wirtschaftlichen Konsequenzen beurteilen können.
Ich fasse das mal zusammen. Wir werden alle vom Texter zum Chefredakteur oder vom Programmierer zum Projektmanager. Wir dirigieren das Orchester, statt selbst jedes Instrument zu spielen.
Das ist ein sehr schönes Bild. Und ein Chefredakteur muss wissen, wo die Schwächen seiner Redakteure liegen. Und damit sind wir auf der dunklen Seite dieser Entwicklung.
Die Risiken, die Analyse geht ja sehr intensiv auf die sogenannten Halluzinationen ein. Wenn wir beim Chefredakteur bleiben, das ist, als hättest du einen extrem eloquenten Redakteur, der dir ab und zu mit absoluter Überzeugung völligen Quatsch erzählt.
Ganz genau. Weil LNMs ihr Wissen eben nicht in einer Datenbank nachschlagen, erzeugen sie oft sachlich falsche, aber völlig überzeugend klingende Antworten. In sicherheits- oder rechtskritischen Bereichen ist das brandgefährlich.
Und war es mit dem Datenschutz? Ich meine, wenn Unternehmen diese digitalen Kollegen tief in ihre Prozesse integrieren, dann fließen doch sensible Daten in diese Systeme.
Ja, und die dürfen natürlich nicht in externe Clouds abfließen. Unternehmen bauen deswegen gerade massiv interne, sichere Lösungen auf. Aber ein weiteres riesiges Problemfeld ist die Transparenz. Moderne Deep-Learning-Modelle sind oft eine absolute Blackbox.
Das musst du erklären. Wenn wir die Systeme in unsere Infrastruktur integrieren, müssen wir doch wissen, wie sie entscheiden.
Das ist ja der Kern des Problems. Man kennt die Trainingsdaten, man sieht den Output. Aber die Entscheidungsfindung im Inneren ist ein mathematisches Geflecht, das sich unserer Logik entzieht. Die Forschung im Bereich Explainable AI will das nachvollziehbar machen.
Da frage ich mich aber provokant, wie kann ich einem digitalen Kollegen vertrauen, wenn nicht einmal die Entwickler bei Explainable AI genau wissen, wie das Modell zu seiner Entscheidung gekommen ist?
Die ehrliche Antwort? Wir müssen diese technologische Intransparenz durch harte Regulierung ausgleichen. Vertrauen durch verbindliche Regeln. Die Analyse verweist da explizit auf den AI Act der EU.
Das ist dieser risikobasierte Ansatz, oder? Wie genau funktioniert der?
Der AI Act regelt KI nach Risikoklassen. Ein Spamfilter wird kaum reguliert, aber KI in der Medizin oder bei kritischer Infrastruktur unterliegt extrem strengen Anforderungen, um Grundrechte zu schützen, ohne die Innovation abzuwürgen.
Dazu kommen ja auch noch Unternehmensrichtlinien und globale Leitlinien, zum Beispiel von der OECD. Und das Urheberrecht. Wem gehören die Trainingsdaten? Wem gehören die generierten Bilder? Da bauen wir gerade hektisch ein juristisches Gerüst, während die Technik sich im Wochentakt weiterentwickelt.
Absolut. Und um all das am Laufen zu halten, braucht es eine völlig neue Infrastruktur. Personell wie technisch. Der Arbeitsmarkt verändert sich radikal. Es entstehen völlig neue Berufe. KI-Entwicklung, Data Analytics, KI-Sicherheit, KI-Governance.
Das heißt, Weiterbildung ist der absolute Schlüsselfaktor. Aber wie sieht es mit der Technik aus? Was sind da die Treiber?
Es gibt da einen spannenden Richtungsstreit. Auf der einen Seite Open-Source-Modelle für lokale, anpassbare KI. Auf der anderen Seite riesige Cloud-Plattformen der wenigen Tech-Giganten.
Und die brauchen Rechenpower ohne Ende. Das fand ich beim Lesen der Quellen wirklich krass. Um diese Netzwerke zu trainieren, braucht man enorme Mengen an Grafikprozessoren. Das führt zu einem massiven Bedarf an Rechenzentren.
Und der entscheidende Faktor dabei ist der Energiebedarf. Die Branche ist zwingend darauf angewiesen, energieeffizientere und nachhaltigere Lösungen zu finden.
Das ist so faszinierend. Wir haben diesen flüchtigen Gedanken, den die KI für uns generiert, wie schwerelose Magie in der Cloud. Und in der physischen Welt erfordert das riesige, stromfressende, laute Rechenzentren.
Ein tolles Bild für den physischen Fußabdruck unserer neuen Kollegen. KI wird im Hintergrund arbeiten, so normal wie E-Mail. Aber ob und wann völlig autonome Systeme kommen, ist offen. Das hängt von Gesetzen, der Wirtschaft und letztendlich unserem Vertrauen ab.
Also fassen wir zusammen, KI ist kein Ersatz, sondern sie fordert von uns eine neue, produktive Arbeitsteilung. Die Maschine skaliert die Analyse, der Mensch die Verantwortung.
Genauso kann man das unterschreiben.
Dann lass mich dir und euch da draußen noch einen provokativen Gedanken mitgeben, bevor wir uns verabschieden. Ein Gedanke, der mich seit der Analyse nicht loslässt. Wenn KI in Zukunft so normal wird wie das Schreiben einer E-Mail, wie werden wir in 10 Jahren menschliche Genialität definieren? Wenn inhaltliche und formale Perfektion der absolute Standard ist, wird dann der kleine menschliche Fehler plötzlich wieder zum Qualitätsmerkmal für Echtheit? Ein verrückter Gedanke, oder?
Absolut. Ein sehr spannender Blick in die Zukunft.
Das war's für heute mit der Künstliche Intelligenz Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gern in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.